Ich lese aus Matthäus 4, die Verse 1 bis 11. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brote werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes hinausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm: Geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel, und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Amen.
Wir werden heute Gottes Wort sehr stark gebrauchen. Eben gerade in der Gebetszeit für die verfolgten Christen hat Rainer darauf oder hat es angedeutet, dass wir in der vergangenen Woche uns mit dem Rüstungselement, dem Helm des Heils, beschäftigt haben. Darf ich mal ein Handzeichen sehen, wer letzte Woche da war? Wer hat die Predigt mitbekommen? Okay, das waren einige. Und ich habe da Verse zitiert, wie zum Beispiel aus dem Römerbrief. Das könnt ihr jetzt hier auf der Wand nicht mitlesen. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Dann haben wir sehr kühn miteinander erarbeitet, dass all diese Dinge uns nicht von der Liebe Gottes trennen können, sondern wir als Christen den Helm des Heils aufsetzen dürfen, mit der Gewissheit, dass das, was wir angefangen haben mit Jesus Christus, dass es am Ende auch zum Ziel kommt, dass unsere Errettung beschlossene Sache ist bei Gott und nicht eine Option. Deswegen endet auch das 8. Kapitel im Römerbrief mit den Worten: Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ein sehr, sehr steiles Wort. Insbesondere jetzt auch in Anbetracht dessen, was wir gebetet haben, noch steiler. Weil wir sitzen jetzt hier im Warmen, aber wir haben eben gerade für Menschen gebetet, die genau das erleben, wovon Römer 8 spricht. Ja. Und Paulus ist ja nicht blind, ist ja nicht irgendwie auf einer Wolke am Schweben, sondern er hat auch diese Dinge erlebt. Und dennoch ist er so gewiss und kann so reden: Geht mutig in den Kampf, hab keine Angst, ins Visier des Teufels und seiner Dämonen zu kommen. Gott ist in der Lage, dich zu beschützen und dich zu halten, und vertraue darauf. Dann wirst du nämlich stehen bleiben können, wenn die Versuchung kommt, wenn Satan mit seinen Listen und mit seinen Zweifeln, die er sät, wenn er dich attackieren möchte. Bleib stehen und sei gewiss, denn du wirst dabei nicht draufgehen. Deine Errettung ist eine beschlossene Sache. So, das haben wir sehr, sehr pointiert letzte Woche miteinander erarbeitet, und es gab einige Amens in den Reihen, und das hat einigen gut getan. So, wenn wir das jetzt aber so pointiert bringen und das uns so beflügelt, dass unsere Errettung so gewiss ist und man da so einen Schwerpunkt drauf legt, dann kann es ja durchaus auch eine Anfrage geben. Und vielleicht war die auch so in eurem Herzen. Die, die nicht Amen gerufen haben, haben sich so vielleicht gedacht: Und diese Anfrage kam auch an mich. Ja, bedeutet das dann, Ich sag einmal in meinem Leben, Jesus, ich hab dich lieb, vergib mir meine Schuld, du bist für mich gestorben und ich glaub an dich. So, und jetzt habe ich einen Status, wo ich sagen kann, Helm des Heils, Errettung und ich lebe mein Leben, wie ich will. Und was ist jetzt mit demjenigen, der vielleicht irgendwann mal in seinem Leben, in einem Gottesdienst, ein emotionales Ding irgendwie in seinem Herzen hatte und irgendwie da so ein Gebet gesprochen hat, aber lebt wie der letzte Hund, ja? Und interessiert sich in seinem Alter gar nicht für Jesus Christus, für Gottes Wort, gar nicht. Kann der, wird er nicht hier in so einer Reihe dann hier sitzen und sagt, ja, Amen, Prediger, genau diese Gewissheit habe ich in mir. Ist es das, wovon wir sprechen? Ist es nicht etwas billig? Einfach glauben und fertig? Gibt's da nicht mehr Bedingungen? Und dazu möchte ich ganz kurz etwas sagen. In Jakobus 2, Vers 17. Das ist immer so eine Sache, wenn Waldemar sagt, ich will kurz etwas sagen. Jakobus 2, Vers 17 heißt es, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich tot. So ist doch der Glaube, der keine Werke hat, in sich tot. Jakobus nimmt wahr, es gibt unterschiedliche Kategorien von Glauben. Es gibt einen echten und einen errettenden Glauben, der auch wirklich Heilsgewissheit verdient, sozusagen. Also nicht verdient im Sinne von, ich erarbeite mir das, aber der den Namen sozusagen verdient, dass er errettend bis zum Ende ist. Und es gibt eine Art von Glauben, der tarnt sich als Glaube, ist aber in Wahrheit kein errettender Glaube, weil er keine Werke produziert, weil es keine Konsequenz gibt. Deswegen heißt es auch in Galater 5, Vers 6, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft oder Bedeutung. Hier geht es darum, einige halten viele alttestamentliche Rituale wie die Beschneidung und so weiter und andere halten sich nicht an diese alttestamentlichen Zeremonien. So, egal wie du dich zu den alttestamentlichen Zeremonien hältst, das hat keine Kraft, keinen Wert, keine Bedeutung in sich, jetzt, wenn wir Jesus kennen. Sondern, heißt es, der durch Liebe wirksame Glaube. Also hier ist ganz, ganz deutlich, das, was Wert in Gottes Augen hat, mit Ewigkeitsperspektive, füge ich hinzu, ist der Glaube, der wirksam wird, zum Beispiel in Liebe. Aber wo diese Liebe zu Gott und zu anderen Menschen nicht sichtbar wird, wenn es keine Frucht gibt, dann ist das ein Beweis dafür, dass am Anfang nichts geschehen ist im Herzen. Auch wenn ich 10-mal hintereinander sage, ich glaube, waren es 10? Dann hat das keinen Effekt. Es muss ein Resultat geben. Und deswegen heißt es auch ein hartes Wort. Das ist aber ein wichtiges Wort im Hebräerbrief, Hebräer 12, Vers 14. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung. Also unserer Wesensveränderung, dass sich unser Charakter formen lässt von Gott persönlich. Jagt Heiligung nach. Warum? Denn ohne die werden wir den Herrn nicht sehen. Also doch Verdienst? Nein, das ist es nicht. Aber wer nicht der Heiligung nachjagt, also ein Leben führen möchte, wie Christus es uns vorgelebt hat und gesagt hat, das ist ein starkes Anzeichen, dass er diesen Jesus noch nicht einmal kennt. Ansonsten wäre da irgendwie ein Stückchen Sensibilität dafür, ihm nachzulaufen. Aber wenn ich sage, Jesus, ich laufe dir nach, da geht's lang, okay. Du musst dem nachjagen. Du musst dem nachjagen. Und wenn du Jesus erkannt hast, dann wirst du das auch tun. Deswegen, ich habe euch versprochen, ihr braucht eure Bibeln, Römer 6, diese Thematik gab es auch unter den ersten Christen. Das war durchaus ein Thema. Weil da gab es natürlich Prediger, auch wie in Paulus, der sehr stark von der Gnade Gottes gepredigt hat. Und das war auch letzte Woche ein starkes Thema bei uns. Und dann kam folgende Frage auf in Rom, die er aufgreift, Römer 6, Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt? Ja, wenn du sagst, Gott ist so gnädig, die größte Sünde kann er vergeben, seine Gnade ist immer größer als deine größte Sünde. Ja, okay, dann sündige ich mehr, dann ist die Gnade von Gott größer? Solche Gedankenspiele gibt es unter Christen, gab es und gibt es auch heute noch. Dann kann ich einfach in dem fahren. Deswegen führt Paulus in diesem Kapitel schön auf und er beschreibt so zwei Bilder. Ab Vers 16 geht er ungefähr so: Entweder seid ihr Sklaven der Sünde zum Tod, also mit der Endkonsequenz des Todes, oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Also entweder in die Richtung des Todes oder in die Richtung der Gerechtigkeit laufe ich dann. In Vers 18 geht er weiter. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Und jetzt sagt er was Schönes: Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches, dass wir Sklaven der Gerechtigkeit geworden sind. Ich rede menschlich, damit ihr es rallt, damit ihr es versteht. Wir haben einen neuen Meister. Wir haben einen neuen Herrn. Wir haben eine neue Satzung in unserem Kopf. Wir haben eine neue Perspektive, eine neue Ausrichtung bekommen. Das ist so stark, dass man davon sprechen kann: Ich bin ein Sklave. Und tatsächlich bezeichnen die Aposteln sich ständig so: Wir sind Sklaven von Jesus. Nicht im Sinne, dass er uns traktiert, sondern wir gehören ganz und gar ihm. Kein Haar auf unserem Kopf gehört mir alleine, sondern es gehört alles ihm. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie gegenüber der Gerechtigkeit. Also ihr hattet nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Also welcher Ertrag war da? Welche Konsequenz wuchs daraus? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt. Denn das Ende davon ist, wie wir schon gehört haben, der Tod. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn, der Verdienst der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also das eine verdiene ich mir und das ist dann auch der Tod. Ich bekomme das, was ich verdient habe mit meinen Taten. Ah ja, dann, also den Tod. Also dann verdienen wir uns auch die Ewigkeit und das switcht Paulus interessanterweise. Das eine ist der Verdienst zum Tod und das andere ist nicht Verdienst zum ewigen Leben, sondern ist Gnadengabe Gottes. Dass ich am Ende nicht sagen kann: Ja, schau mal, ich habe mich einfach gut angestrengt, deswegen bin ich am Ziel angekommen. Nein, es hat nichts mit Verdienst zu tun. Es ist Gnade Gottes. Aber es wird sich zeigen, ob die Gnade Gottes dein Herz ergriffen hat an deinem Lebenswandel, an deinem Fühlen, an deinem Denken, an deinem Reden, an deinem Handeln. Wird es erweisen, was in dir steckt. Deswegen, wir stehen als Gemeinde und ich als Pastor sehr zu dem Wort, dass wir allein durch Glaube gerettet sind. Aber es handelt sich hier um einen Glauben, der nicht alleine bleibt. Noch einmal, wir sind errettet durch Glauben allein. Aber es ist ein Glaube, der nicht alleine bleibt, sondern neben diesem Glauben gesellen sich, so wie Jakobus sagen würde, gute Werke, Heiligkeit, Reinigung, Jesus-Ähnlichkeit. Und deswegen sagt, und das ist dann die letzte Passage hierfür, in Lukas 6, 43: Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt, auch wieder keinen faulen Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht, an seinem Ertrag, an seinen Konsequenzen erkannt. Denn von Dornen sammelt man nicht Feigen. Auch liest man von einem Dornbusch keine Trauben. Ist klar, oder? Und dann geht er weiter in Vers 45. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. So, das bedeutet, wenn jetzt jemand letzte Woche da saß und hat gesagt, oh, das ist genau meine Botschaft, ich interessiere mich überhaupt in meinem Alltag gar nicht für Jesus, aber irgendwann mal habe ich ein nettes Gebet gesprochen und jetzt höre ich, meine Rettung ist fest beschlossen bei Gott. Super, ich kann mich ausruhen, ich habe Frieden, ich habe Ruhe. Ja, warte mal. Die Frucht an deinem Baum ist verdorben. Was sagt mir das über die Qualität des Baumes und seiner Wurzeln? Deswegen sagen wir an solchen Stellen nicht Ruhe, Frieden, sei entspannt. Nee. Du brauchst Jesus. Du brauchst echten, rettenden Glauben. Und wenn du an den gelangt bist, dann kannst du in diese Ruhe eingehen, die Jesus allen seinen Jüngern verspricht. Amen? Das war artig. Epheser 6, unser Text. Ich lese die Verse 10 bis 17. Nur, dass wir uns einig sind, die Predigt hat noch nicht begonnen, jetzt beginnt sie. Epheser 6, 10 bis 17 heißt es: Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen oder geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun. Eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Amen. In Vers 17 lesen wir zu diesem Schwert des Geistes. Es handelt sich hier übrigens nicht um so ein Riesenkaliber an Schwert, was man sich vielleicht so denkt. Es handelt sich hier um kleine Schwerter, die ungefähr so 45 Zentimeter groß sind. Vielleicht ein großer Dolch, wenn man so möchte. Handliche Schwerter, die im Nahkampf Verwendung gefunden hatten. Und wir lesen hier von diesem Schwert, Schwert des Geistes, dass es Gottes Wort ist. An dieser Stelle gut aufpassen und genau lesen. Einige machen hier den Fehler, dass sie denken, der Heilige Geist ist das Wort Gottes. Das ist nicht das, was der Text sagt. Nicht der Heilige Geist ist das Wort Gottes, sondern das Wort Gottes ist das Schwert in der Hand, bildlich gesprochen, in der Hand des Heiligen Geistes. Das bedeutet, der Heilige Geist verwendet Gottes Wort. Ja, der Heilige Geist und Gottes Wort, die Bibel, sind nicht identisch. Ich halte hier in meinen Händen nicht den Heiligen Geist in der Hand. Dazu bin ich nicht in der Lage, den Geist Gottes in der Hand zu halten. Aber das Instrument, mit dem der Heilige Geist uns unterstützt, in den Kampf zieht, und wir haben uns letzte Woche uns das schon vergegenwärtigt, die einzige Angriffswaffe ist das Schwert, was uns der Heilige Geist quasi darreicht. Ja, es ist seine Kampfwaffe, die er wählt, um im Kampf zu siegen und den Feinden das Fürchten zu lehren. Also Gottes Wort ist das Schwert in der Hand des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist es also, der dem Wort Gottes seine Dynamik, seine Kraft, seine Energie und seine Machtwirkung verleiht. Also das Wort Gottes ist quasi trieft vom Geist Gottes. Und Gottes Geist gibt dem Wort eine Dynamik, die Durchschlagskraft beinhaltet. Und darum handelt es sich bei der Bibel im wahrsten Sinne des Wortes um eine tatsächlich heilige Schrift. Eine echte heilige Schrift. Ist ein bisschen oldschool der Begriff, ein bisschen so nostalgisch, heilige Schrift. Ich finde es eigentlich schade, dass auf den meisten Bibeln nicht mehr irgendwie heilige Schrift. Früher, so die älteren Semester wissen das noch, auf den Bibeln stand immer die heilige Schrift. Heute steht meistens die Marke der Übersetzer drauf. Es ist wirklich eine heilige Schrift. Heilig im Sinne von einzigartig. Wirklich besonders in ihrer Qualität, die eine eigene Kategorie hat. Es gibt in der Schublade dieser Kategorie keine anderen Bücher. Die Bibel ist eine einzigartige Schrift und sie hat eine Faszination, die seit Jahrtausenden währt und Gesellschaften ins Positive verfrachtet und transportiert hat, wie kein anderes Produkt der Menschheitsgeschichte. Das muss man einfach respektieren, dass die Heilige Schrift, die Bibel, das Wort Gottes irgendwie etwas in sich trägt an Kraft und an Dynamik, was an keine andere philosophische oder auch religiöse Schrift herankommt. Sie ist heilig und besonders, weil ihr Ursprung nichts weniger als göttlich ist. Und deswegen heißt es, wir lesen 2. Petrus 1. Wo bist du, Petrus? 2. Petrus 1, Vers 21. Dort schreibt Petrus über die alttestamentliche Schrift jetzt in dem Vers: Niemals wurde eine Weissagung oder eine Prophetie, eine Prophezeiung, er bezieht sich auf das Alte Testament, niemals wurde eine Prophezeiung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben von Heiligem Geist. Natürlich ist dieses Wort nicht vom Himmel gefallen, sondern Menschen haben es geschrieben, aber es war seit jeher christliche Grundüberzeugung, dass nicht einfach hier Menschenidee fixiert wurde, sondern dass diese Menschen erfüllt wurden, inspiriert wurden vom Geist Gottes, getrieben vom Geist Gottes, von Gott her schreibend waren, um den Menschen den Willen Gottes weiterzugeben. Und Jesus hat wiederholt die Autorität und die Inspiration des Alten Testaments bestätigt, hat sich immer wieder selber, der Mensch gewordene Gott hat selber immer wieder auf das Alte Testament zurückverwiesen und hat hier davon, wir haben es in der Lesung auch gehört, dass man von den Worten, die aus dem Munde Gottes kommen, lebt. Und sein Überlebenskampf in Matthäus 4 gegen den Satan hat er überlebt, indem er was gemacht hat? Indem er diese Worte zitiert hat. Indem er diesen Überlebenskampf gegen den Satan auch standhalten konnte mit dem Wort Gottes in der Hand beziehungsweise im Herzen. Und er hat an vielen Stellen immer wieder darauf verwiesen, habt Vertrauen in dieses Wort. Denn ich vertraue diesem Wort. Und du wirst einige Strömungen in unserer Christenheit erleben, die versuchen, die Vertrauenswürdigkeit des Alten oder auch des Neuen Testaments immer wieder runterzudrücken und auseinanderzunehmen. Wenn du dich darauf einlässt und selber auch schon so ein Glaubensfundament in dir hast, dass du Zweifel hast an die Vertrauenswürdigkeit und Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes, möchte ich dir nur eins sagen: Wenn du Jesus Christus kennengelernt hast, dein Jesus ist so mit der Schrift nicht umgegangen. Jesus war voller Respekt für das Wort Gottes. Und er hat in ihr eine vertrauenswürdige Quelle von Wahrheit gesehen. Und das nicht nur zum Alten Testament, sondern auch zum Neuen Testament hat Jesus seine Jünger autorisiert, dass sie das Neue Testament verfassen und dass der Geist Gottes die Apostel bewahrt in der Abschrift vor Fehlern, vor Irrtümern und hat sie befähigt, dass wir heute Altes und Neues Testament in unserer Hand haben können und sagen können, hier haben wir etwas von einem einzigartigen Wert. Seid ihr noch dabei? Ja, da hinten. die Lebensnotwendigkeit. Wir befinden uns in Epheser 6 und sind in diesem Kampf drin, ja? Die Lebensnotwendigkeit der Bibel für den Gläubigen kann gar nicht genug betont werden. Schon immer, im Alten und im Neuen Testament, galt Glaube und Gehorsam gegenüber dem geschriebenen Wort gleichzeitig Glaube und Gehorsam gegenüber Gott. Andersrum genau das Gleiche. Immer wo fehlender Glaube, fehlender Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes zu finden war, wurde dies gleichgesetzt mit fehlendem Glauben und fehlendem Gehorsam gegenüber Gott. Also wenn du sagst, ja, die Bibel, nettes Buch, ich glaube meinen Gott und ich gehorche meinen Gott, aber nicht dem, was ich in dem geschriebenen Wort Gottes finde, würde für jeden in der biblischen Historie, jede Person im Alten und im Neuen Testament würde zu dir, wovon sprichst du? Was, wie, hä? Um das mal zu verdeutlichen, 5. Mose. Lesen wir in 5. Mose 32, die Verse 46 und 47. Wie es dort heißt, richtet euer Herz auf all die Worte, die ich euch heute bezeuge, damit ihr sie euren Kindern gebietet, dass sie darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu tun. Denn nicht ein leeres Wort ist es für euch, sondern es ist euer Leben. Und durch dieses Wort werdet ihr eure Tage verlängern in dem Land, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Das Land Kanaan, was dann später Israel wurde, davor standen die, es ist sozusagen am Ende des Lebens von Mose. Und hier nochmal diese eindringlichen Worte, die hatten da noch nicht so viel Bibel, die hatten erst die ersten Bücher sozusagen, die verschriftlicht wurden und es wurde dem Volk gegeben. Und schon dort musste man mit Nachdruck sagen, hey Leute, das, was Gott offenbart hat, was er schriftlich fixiert hat, das sind keine leeren Worte für euch. Das ist euer Leben. Das ist euer Lebenselixier. Lebt da drin. Das Wort Gottes soll in euren Herzen leben. Richtet euer Herz auf all die Worte. Es geht nicht nur darum, eure Augen darauf zu richten, dass du die Worte mal gesehen hast, sondern dass dein Herz davon erfüllt ist und getragen wird, durchdrungen wird, dass dein ganzer innerer Mensch durchdrungen ist vom Worte Gottes. Nun muss ich leider feststellen, dass Wenn ich mir die heutige Gemeindepraxis anschaue, dass teilweise sogar Predigten, nicht offiziell, aber wenn man sich einige Predigten in manchen Szenen anschaut, wurden Predigten zu bibelfreien Zonen umgestaltet. Predigten, die bibelfrei unterwegs sind, wo vielleicht mal ein Wörtchen aus der Bibel zitiert wird, aber am Ende des Gottesdienstes habe ich dann vielleicht ganz viele Gedanken philosophischer Art und irgendwelche moralischen Sprüche von irgendjemandem gehört, aber wenn ich nach Hause gehe, was beflügelt da mein Herz? Worauf habe ich mein Herz gerichtet in dieser Zeit, wenn ich in dem Gottesdienst mit meinen Geschwistern zusammen bin? Waren das irgendwelche interessanten Ideen und Gedanken? Oder war es wirklich Gottes Wort? War es wirklich Gottes Wort? Deswegen, wenn du auf der Suche nach einer Gemeinde bist, und hier sind einige Gesichter, die ich wieder nicht sehe, schön, dass wir so viele Besucher von Woche zu Woche haben. Wenn du auf der Suche nach einer Gemeinde bist, dann, hallo, hier ist eine Gemeinde. Nein, das ist nicht mein Punkt. Schön, dass du hier bist, vielleicht findest du hier deinen Platz, vielleicht auch nicht. Wenn du weiterziehen solltest, der Herr segne dich. Der Herr segne dich mit einer Gemeinde, wo Gottes Wort geliebt wird. Wo Menschen ihre Herzen auf das Wort Gottes richten. Du kannst vieles haben in Gemeinde. Vieles haben in deiner Frömmigkeit. Und das kann auch alles schön sein. Ich mag auch schöne Atmosphäre. Ich mag tolle Musik. Ich mag, wenn alles qualitativ ist, wenn es ein tolles Logo gibt, wenn es tolle Präsentationen gibt. Die habe ich gemacht. wenn alles schön ist. Aber wenn du all diese Dinge hast, aber die Menschen, die sich sammeln, plus Prediger,
ihre Herzen nicht auf Gottes Wort richten, dann fliehe, laufe. Dort wirst du nicht das finden, was deine Seele als Jünger Jesu braucht. Wir brauchen das Wort Gottes. Und wir brauchen das Wort Gottes auch in einer guten Dosis.
Wie Dani sagen würde, gut dosiert. Auch mit der Handbewegung würde ich sagen.
Als ich angefangen habe mit meinem Predigtdienst, habe ich Kollegen von mir, Pastorenkollegen, erzählt, so wie ich das so mache. Und dann haben sie so, ich war ja damals ein junger Mann. Und ja, wie machst du das? Und dann habe ich so, ja, eine Predigt dauert so und so lange. Und dann waren alle geschockt. Und dann haben mir mehrere Kollegen gesagt, Waldemar, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht bringen. Das ist, dir werden die Leute weglaufen. Und so, also bislang ist niemand weggegangen, sondern genau das Gegenteil ist passiert. Menschen sind gekommen. Und irgendwie ist in unserer Gesellschaft so ein Gedanke in unserem Kopf, also nicht falsch verstehen, die Länge allein in einer Predigt macht nicht eine gute Qualität. Ja, wenn du eine Mistbotschaft hast, dann ist sie nach 5 Minuten schon Mist und wird nach einer Stunde auch nicht besser. Davon rede ich nicht. Nicht die Länge allein einer Predigt macht etwas aus. Aber ich möchte mal folgenden Gedanken durchspielen. Du hast 24 Stunden am Tag. 8 Stunden davon schläfst du. Ich nicht, ich habe kleine Kinder und eine Gemeinde. 8 Stunden schläfst du. 8 Stunden arbeitest du. Pi mal Daumen. Wie viel hast du da noch? Dann hast du noch mal 8 Stunden. 8 Stunden, ich sag mal, Zeit so zur freien Verfügung. 7 Tage hat die Woche. Am Ende kommst du ungefähr, das ist nicht so ganz richtig, weil wir in der Regel nicht 7 Tage arbeiten, ungefähr irgendwas mit 50 bis 60 Stunden, die du dir einteilen kannst. Mehr oder weniger frei, je nachdem, ob du Kinder hast, die dich die ganze Zeit traktieren. Aber du hast da so ein ordentliches Paket, was du investierst. Und jetzt sammeln wir uns als Gemeinde einmal die Woche und investieren nur 1 Stunde. 1 Stunde in die Betrachtung des Wortes Gottes. Und in unserer Gesellschaft ist so, das geht nicht. Das ist zu viel. Und da frage ich mich, liegt es daran, dass alle schon jeden Morgen, jeden Tag 2 Stunden in der Bibel gelesen haben? Boah, Prediger, ich kann nicht mehr, ich triefe schon von Gottes Wort. Wenn da noch mehr reinkommt, wo soll das alles hin? Natürlich trifft das auf die Christusgemeinde zu, ja? Aber wenn ich in meinen Alltag schaue, wenn ich in unsere Gesellschaft, in unser Leben hineinschaue, sehe ich doch eigentlich eher, dass es uns schwerfällt, Zeit freizuschaufeln, uns wirklich mal zu versenken in Gottes Wort und es auf uns wirken zu lassen, die Dinge nachzuvollziehen, sie wirklich verstehen zu wollen, ergreifen zu wollen und anwenden zu wollen. Und stattdessen haben wir so eine Gemeindekultur, wo ich entschieden gegenarbeite, das merkt ihr jetzt auch gerade. Ich komme in eine Gemeinde und ich möchte eine Predigt unter 20 Minuten, wo ich abgeholt werde, wo es schöne Bilder gibt, wo es praktische Beispiele gibt. Dann muss es aber auch noch ein paar Bibelverse geben. Es muss alltagsrelevant sein, ein bisschen Theologie. Meine Frage muss geklärt werden, die ich zu diesem Thema habe. Und dann brauche es noch vielleicht einen schönen Videotrailer und einen netten Abspann und dann kann ich nach Hause gehen. Das ist eine Kultur, wo ich mich nicht wiederfinden kann und die uns auch nicht gut tun wird. Ich war in einer Gemeinde. Ein Augenzeuge sitzt auch heute in den Reihen, aber ich lasse es mal wo. Ich war mal in einer Gemeinde, da ging der Gottesdienst mal nicht 1:15, sondern dann wurde es 1:25. Und dann ging der Gemeindeleiter nach vorne, der Gottesdienst war immer noch nicht vorbei, ging der Gemeindeleiter nach vorne und entschuldigte sich öffentlich dafür, dass der Gottesdienst gerade länger dauert und dass wir zusehen werden, dass das in Zukunft nicht wieder passiert. Ich werde da wirklich böse. Was sind unsere Prioritäten? Wonach lechzt dein Herz? Wonach hast du Sehnsucht? Möglichst nicht zu viel? Ist der Backofen so wichtig, dass 10 Minuten mehr in der Gemeinschaft der Heiligen, so bezeichnet es die Bibel, dir wehtun? Also, wir können dankbar sein, dass Dani nicht das Zepter in der Hand hat, dann werden diese Gottesdienste über 3 Stunden. Ja. Seid froh, dass ihr einen Russlanddeutschen habt und keinen Afrikaner als Pastor. Meine Lieben, wir investieren in dieser Gemeinde deshalb viel Zeit in die Wortbetrachtung, weil wir, und das war der erste Punkt, weil wir an die Kraft des geschriebenen Wortes Gottes glauben. Ich glaube an die Kraft des geschriebenen Wortes Gottes. Können wir das mal gemeinsam sagen? Ich glaube an die Kraft des geschriebenen Wortes Gottes. Da gab es noch jemanden, der noch nicht mitgesprochen hat. Ich glaube an die Kraft des geschriebenen Wortes Gottes. Amen. Die Predigt ist noch nicht vorbei. Im Hebräerbrief sehen wir, wie sich dieses Wort, welche Kraft es in sich birgt. In Hebräer 4, Vers 12 wird dasselbe Bild beschrieben, was wir im Epheser 6 finden. Die Bibelcracks haben schon darauf gewartet, dass dieser Vers endlich kommt. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Hier haben wir wieder diese Symbolik. Und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Hier wird versucht zu beschreiben, welche Kraftauswirkung das Wort Gottes hat, wenn der Heilige Geist es schwingt und in unsere Herzen trifft. Es bleibt nicht auf der Oberfläche, wenn Gottes Wort uns mit der Kraft des Heiligen Geistes trifft. Es trifft in unser Innerstes und kann Dinge trennen, kann Dinge aufspüren, die es eigentlich nicht aufzuspüren gibt. Da wird Seele und Geist geschieden. Für den Hebräer ist das eigentlich eins. Für den hebräisch denkenden Menschen ist das eine Sache. Und Gottes Wort ist so präzise, dass es so tief dringt, dass es die kleinste Facette in deinem Innersten packen kann. Kommen wir zurück zu dem Kampf, den wir im Epheserbrief vorfinden. Wir stehen in einem geistlichen Kampf. Und mancher von uns wird von Angriffen des Teufels zermürbt und findet deshalb keine Ruhe von den Attacken des Satans, weil die Ausrüstung mit dem Schwert, mit Gottes Wort, nur mangelhaft ist. So manche Unruhe in unserem Glaubenskampf resultiert daher, dass die Ausrüstung mit dem Wort Gottes in unserem Leben mangelhaft ist. Aber es liegt eine große Verheißung darin, ein großes Versprechen, wenn wir uns dort hineinversenken und wirklich die Worte im Einzelnen annehmen, aufnehmen und es studieren. Das Schwert Gottes zu gebrauchen hat eine große Verheißung. Wir lesen in 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Hier kommt im Lateinischen, glaube ich, das Wort der Inspiration. Im Griechischen heißt es hier Theopneustos, also von Gott gehaucht, von Gott geatmet. Alle Schrift ist von Gott eingehaucht, eingeatmet, mit Leben erfüllt und nützlich. Und das ist der Effekt, wenn wir Gottes Wort gut kennen. Es ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist für jedes gute Werk ausgerüstet. Es ist so schön, dass Paulus den Titel meiner Predigtreihe benutzt, ausgerüstet. Ja, dass der Mensch Gottes ausgerüstet ist zu jedem guten Werk. Und deswegen sagt der Apostel Johannes in 1. Johannes 2, Vers 14 Folgendes. Ich habe euch, ihr alten Leute, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Falsche Bibel, Entschuldigung. Mal alle, die so nicht so alt sind wie ich, sondern unter 30. Wer ist unter 30 hier? Mal Hand heben. Da sind einige. Schön, dass ihr da seid. Für euch ein Wort Gottes. Ich habe euch, ihr jungen Männer, ich nehme jetzt auch mal die Ladies dazu. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid. Und jetzt wird auch erklärt, warum. Und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Den Bösen zu überwinden ist möglich dann, wenn Gottes Wort in mir bleibt. Wenn ich da hinein investiere und am besten in jungen Jahren und es mir zur Gewohnheit mache, dass Gottes Wort Eindruck macht auf mein Herz und meinen Lebensweg formt. Und lass dich nicht abschrecken, wenn du die Bibel liest, vor Unverständnis. Ich habe es ja schon manchmal gesagt, das ist nicht von mir. Die Bibel hat die Besonderheit, dass sie von den kleinsten Kindern verstanden wird, aber auch die größten Theologieprofessoren noch einige Nüsse zu knacken haben, wenn sie sich dem Wort Gottes nähern. Es ist beides drin. Und das ist auch gut so. Denn stell dir überhaupt der Gedanke, Gott zu erfassen, dass Gott sich überhaupt begreifbar macht, für uns ist schon ein Ding. Und dass es eine Komplexität hat mit Gott in Kinder, versteht ihr immer eure Eltern? Nein. Und die denken, hä? Ich schnall nicht, was will der von mir? Eine Mutter freut sich und lacht, ja, sag es, Prediger, sag es ihnen. Preach it. Wo du manchmal vielleicht, und jeder war von uns mal Kind, wo wir gedacht haben, Eltern, ihr seid schräg. Ich verstehe nicht, was das soll. Ich begreife es nicht. Es nervt. Aber später, wenn du älter wirst, wenn du größer wirst, wenn du selber Kinder bist, aha, jetzt verstehe ich einiges. Und meine Eltern hätten auch viel strenger mit mir sein müssen. Also so sage ich es manchmal. Aber gut. Lass dich nicht einschüchtern, wenn Dinge auch mal haken oder schwierig sind, sondern behalt den langen Atem. Behalt den langen Atem. Gute Dinge brauchen oft Zeit. Und das ist mit Gottes Wort auch. Dass wir uns hineinlernen in Gottes Gedankengänge und mehr verstehen und das Puzzle dann immer mehr zusammengebaut wird und irgendwann merken wir, wow, die Dinge, ich verstehe sie, weil ich da zu Hause bin. Aber wenn du in ein fremdes Haus gehst, dann wirst du dich automatisch verlieren, weil du irgendwie verzweifelt das Bad suchst, weil du nicht weißt, was steckt in deiner Tür. Aber wenn du zu Hause bist, weißt du im Schlaf, ich muss da reingehen. Ich habe dieses Problem, also Magen knurrt, ich muss da lang gehen. Da brauchst du keine Brille, da brauchst du keine Taschenlampe, das machst du von ganz alleine, weil du zu Hause bist in dem. Und so ähnlich ist es mit Gottes Wort auch. Und hier gibt's einige Geschwister, das sind Maschinengewehre, wenn es um das Wort Gottes geht, ja? In der Bibelstunde haben wir so ein paar Kaliber, da kann ich eigentlich schon manchmal einpacken, weil die Leute schon wissen, ah, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Warum? Weil sie Zauberer sind und Magier? Nein, weil sie hier zu Hause sind. Satan hat kein Interesse daran, dass du die Bibel gut kennst. Denn Satan kennt 2. Korinther 10, 3 bis 5. Da sagt Paulus, gleiche Kampfessymbolik, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, also als Menschen unterwegs sind, obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, also menschlich. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, nicht menschlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Sie sind mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen, von Gedankengebäuden. Und wir nehmen diese Gedanken gefangen und stellen ihn unter den Gehorsam Christi. Aber dafür brauchen wir eine Waffenrüstung, mit der wir das zerstören können. Das kannst du nicht mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das kannst du nicht mit dem Helm des Heils. Das kannst du nicht mit den Schuhen des Evangeliums. Das kannst du nicht mit dem Gürtel der Wahrheit. Habe ich irgendwas vergessen? Das kannst du nicht mit dem Schild des Glaubens. Dazu brauchst du das Schwert des Geistes. Dazu brauchst du Gottes Wort. Was sind diese Festungen? John MacArthur hat es so beschrieben. Was sind die Festungen, die wir angreifen? Es sind Spekulationen, Ideen, Theorien, Ansichten, jede Lüge, alles, was gegen Gott gerichtet ist. Jedes Konzept, jede Idee, Theorie, Ansicht, Religion oder Philosophie, die gegen die Erkenntnis Gottes vorgebracht wird. Und Satan attackiert einen Christen mit ganz unterschiedlichen Gedanken und Ideen, die uns im Glauben zum Zweifeln bringen, die unseren Glauben in eine Verwirrung bringen, in eine Verunsicherung. Und eine genaue Kenntnis der Heiligen Schrift, der Bibel, verschafft mehr Ruhe. Vergleicht man Matthäus 4, was Hannah vorhin gelesen hat, die Versuchung von Jesus, wie konkret er den Attacken des Satans begegnet ist. Der Satan hat angegriffen. Jesus hat nicht gesagt, Gott hat mich lieb. Nächste Attacke, Gott hat mich lieb. Weil das die einzige Erkenntnis ist, die ich aus dem Wort Gottes habe. Nächste Attacke, Gott hat mich lieb. Nein, da kommt eine Attacke, wo es um Ernährung geht. Und er antwortet auf die Ernährung. Dann geht es um Schutz. Und er antwortet, wie es dem entspricht. Er antwortet, er wird gefragt um Macht und er antwortet entsprechend. Jesus hat in seinem Köcher immer genau den richtigen Fall, den er nimmt und abschießt, um abwehrt und angreift. Deswegen sagt Warren Wiersbe, es ist wichtig, dass wir jedes Wort kennen, das Gott uns gegeben hat. Je besser du Gottes Wort kennst, desto leichter fällt es dir, Satans Lügen zu erkennen und seine Angebote abzulehnen. Wenn du mit einer Versuchung, mit einer Schwierigkeit konfrontiert bist, gut ist, wenn du weißt, was Gottes Wort zu dieser Situation zu sagen hat und du nicht einfach blind da hineintappst. Okay, wir kommen zu meinem letzten Punkt, auf den ich noch euch aufmerksam machen wollte. Nicht allein das geschriebene Wort Gottes, sondern auch das gesprochene Wort Gottes hat Kraft. Das sind meine zwei Punkte für euch heute, die Kraft des geschriebenen Wortes und die Kraft des gesprochenen Wortes. Denn interessant ist in Epheser 6, das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Und hier gebraucht Paulus einen Begriff für Wort, was ein bisschen an dieser Stelle etwas Ungewöhnliches ist das griechische Wort Rhema. Und Rhema wird in der Regel, nicht immer, aber in der Regel, ja, mach mal das Fenster auf und wieder zu, gebraucht das Wort, wird das Wort verwendet nicht für das schriftlich Fixierte, sondern für das Gesprochene, für das Proklamierte, für die Botschaft oder für die Rede. Also das gesprochene Wort Gottes ist ebenso ein Schwert des Geistes wie das geschriebene Wort Gottes. Das bedeutet, wer biblische Wahrheit erkennt und diesen Sinn gebraucht und verwendet und biblische Botschaft spricht, spricht Wort Gottes. Deswegen kann Petrus in 1. Petrus 4, Vers 11, genau, sagen, wenn jemand redet, da bezieht er sich auf so Gaben und so, und dann wahrscheinlich hier also auf Prediger, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche bzw. Worte Gottes. Das bedeutet, im Neuen Testament hat man das durchaus so verstanden, wenn jemand im Einklang mit der Bibel redet, dann ist das, was er gerade spricht, Wort Gottes. Es ist Wort Gottes. Nicht, weil der Typ irgendwie so besonders ist, sondern weil er sich hier drauf stellt. Weil seine Botschaft hierin gegründet ist. Und dann ist das ausgesprochene Wort Gottes. Und wenn das wahr ist, wenn das Rhema, das gesprochene Wort Gottes ist, dann ist es ein Schwert in der Hand des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist gibt Kraft dort, wo wir Gottes Wort aussprechen. Deswegen in der Anfechtung. Jetzt kommt mein letzter Punkt. In der Anfechtung. In der Versuchung. Proklamiere Gottes Wort. Bete Gottes Wort. Singe Gottes Wort. So mancher hat einen geistlichen Sieg errungen, als er angefangen hat, die biblischen Wahrheiten zu singen. Warum? Es ist ein Schwert in der Hand des Heiligen Geistes. Das ist hier nicht irgendwie eine Volkstradition, die wir machen, wenn wir unsere Stimmen erheben, sondern wir machen Rhema. Wir haben eine gesprochene Botschaft, eine gesungene Botschaft. Und könnt ihr euch erinnern, in Epheser 6 hieß es ja, dass wir an dem bösen Tag widerstehen können. In Epheser 5 heißt es, diese Tage sind böse. Da sagt er, Leute, wir sind in dieser Zeit. Diese Tage sind böse. Darum werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Wir sollen in der Attacke Gottes Wort nicht nur kennen und wissen, es hat eine Kraft, das geschriebene Wort, sondern wir sollen uns diese Kraft zu eigen machen und sie aussprechen, sie verwenden. So wie Jesus auch, als er angegriffen wurde vom Satan, hat er sich nicht hingesetzt und über die Worte Gottes meditiert. Nachgedacht. Er hat sie laut ausgesprochen. In Psalm 3, Vers 4, in einer Anfechtung in meinem Leben, ich habe letztens über Psalm 3 gepredigt, wo ich massive Anfechtungen und Angriffe erlebt habe, habe ich ein schlecht produziertes Lobpreislied gefunden im Internet. Wirklich schlecht. Aber dieser Mann hat einfach nur den Psalm 3 gesungen. Und ich habe das Stunden gehört, dieses grauenhaft produzierte Lied. Und die stehende Zeile war Psalm 3, Vers 4. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Ehre und der mein Haupt emporhebt. Und diese Wahrheit Gottes habe ich in Anspruch genommen, habe das gesungen und habe das Schwert des Geistes ergriffen, habe es geschwungen und bin siegreich rausgegangen. Das werden wir jetzt tun. Wir werden miteinander singen. Wir werden die biblische Botschaft in die Hand nehmen und sie uns zurufen, unserem Herrn zurufen und allen, die uns angreifen wollen. Weil wir glauben, dass auch das gesprochene Wort Gottes Kraft hat. Amen.